Man muss sich das mal vorstellen, dann hat man da unter Umständen einen nächtlichen Wald, an dem dann auf Lichtungen oder auf Wechseln Scheinwerfer stehen, die dann angeknipst werden oder die durch Bewegungsmelder angeknipst werden, damit da Wölfe geschossen werden können. Also dem Wolf wird hier eine ethische Gleichbehandlung komplett verwehrt, wie sie für alle anderen Wildtiere gilt. Und das können eigentlich auch ethische Jäger nicht wollen.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, von und mit Sabine Sebald.
Ich begrüße euch zu dieser Sonderausgabe vom Wolfspodcast anlässlich des aufgetauchten BfN-Berichts und der sich jetzt in der Ressortabstimmung befindlichen Änderung des Bundesjagdgesetzes. Zwei Themen, die uns diese Woche wirklich beschäftigt haben und über die dringend gesprochen werden muss. Und das tun wir heute mit Insiderin Ines. Ihr kennt sie, sie ist heute zum vierten Mal mit dabei. Sie arbeitet seit 30 Jahren in einer Bundesbehörde und verfügt als Regierungsoberamtsrätin über weitreichende Kontakte und Einblicke. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Ines.
Hallo, guten Abend, Sabine.
Und mein Gast heute, Thomas Krummenacker, er ist Journalist. Ein herzliches Willkommen auch an dich, lieber Thomas.
Hallo Sabine, hallo Ines.
Thomas, magst du dich kurz vorstellen, was machst du so als Journalist?
Ja, ich bin freiberuflicher Biodiversitätskorrespondent. Das heißt, ich berichte über alle Themen, die mit Naturschutz, Naturschutzpolitik, Ornithologie, wissenschaftlicher Biologie zu tun haben und andere Wissenschaftsthemen für überregionale Zeitungen, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, Spektrum, Tagesspiegel, Background und ganz wichtig die Riff Reporter. Mhm. Das ist eine Genossenschaft, die wir gegründet haben, um unsere freiberuflichen Kontakte zu bündeln und eine gewisse Schlagkraft in diesem Markt zu kriegen.
Ganz genau. Und in der Tagesspiegel-Ausgabe von heute, also heute ist der 20. November, das ist der Tag, an dem wir diese Folge hier aufnehmen, ist ein Artikel von dir erschienen, der sich ausführlich mit dem Referentenentwurf zum Bundesjagdgesetz beschäftigt. Titel: Logik der Schädlingsbekämpfung. Alois Rainer gibt den Wolf zum Abschuss frei. Dazu kommen wir später. Jetzt starten wir aber erstmal durch mit diesen berühmten BfN, also das ist das Bundesamt für Naturschutz, Papieren, die da diese Woche hochgekommen sind. Und im Sommer gab es dazu auch schon mal eine Geschichte. Ines, magst du uns mal ganz kurz zusammenfassen, was es mit diesen BfN-Papieren auf sich hat?
Ja, gern. Und zwar ist dieser in der Presse bezeichnete lang verschollene Bericht aufgetaucht. Und dieser Bericht ist eine wissenschaftliche Facharbeit zur Bewertung des Erhaltungszustandes des Wolfes und ermittelt die sogenannten Referenzwerte, die auf Basis wissenschaftlicher Forschungsarbeiten abgeleitet wurden. Mhm. Dieser wissenschaftliche Bericht, das sind circa 44 Seiten, sehr detailliert und Schritt für Schritt überprüfbar dargestellt und erläutert, wie diese Referenzwerte ermittelt wurden, wer an dieser wissenschaftlichen Arbeit beteiligt war, welche Institutionen. Und es ist auch protokolliert, dass die zuständigen Umweltminister aller Länder einig waren. Es waren sich alle einig über diese wissenschaftlich festgelegten Werte.
Wann war das? Wann sind die ermittelt worden? Also von wann stammt das Papier?
Also das ist praktisch dieser Bericht, von dem jetzt alle sprechen, das ist praktisch eine Zusammenstellung von Sitzungsprotokollen. Mhm. Und auf diesen Sitzungen wurden die wissenschaftlichen Arbeiten präsentiert und erläutert in Gegenwart der Vertreter der Bund-Länder-AG und der Staatssekretäre der jeweiligen Umweltministerien und der im Monitoring von Großkarnivoren erfahrenen Personen und Institutionen, mhm, der Bundesländer. Und da ist alles dabei, also von den Landesumweltämtern, zum Beispiel das Bayerische Landesamt für Umwelt, das Hessische Landesamt für Umwelt, Koordinierungszentrum für Luchs und Wolf in Rheinland-Pfalz, das Wolfskompetenzzentrum in Iden, sogar die Landesjägerschaft Niedersachsen wollte ich nur noch mal betonen, weil ja der Herr Damann-Tamke jetzt die neuesten Monitoring-Werte wieder anzweifelt und sagt, dass es sein Land, die Landesjägerschaft Niedersachsen, war mit dabei bei der wissenschaftlichen Erarbeitung dieser Berichte. Ne? So viel nur dazu.
Und die haben das auch, dann, die haben das auch durchgewunken mit, ja? Also die haben auch gesagt, ja, geht klar, ja, nehmen wir genau, so an. Ja, genau. Okay.
Hm. Ja, die Ergebnisse, das wurde beschlossen, ne? Das ist, wie gesagt, alles niedergelegt in diesem in diesen Protokollen. Sämtliche renommierte wissenschaftliche Institute, also ich sag mal, was Besseres kann man eigentlich nicht finden. Ne? Mhm. Das Senckenberg-Institut, das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, das Senckenberg-Labor für Wildtiergenetik, alles dabei, was Rang und Namen hat. Die TU Dresden, Forst, Soziologie. Und da möchte ich bloß mal einen kurzen Abschnitt hier zitieren. Nach Abschluss des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens Populationsgefährdungsanalyse für die Art Wolf erfolgte die Ableitung der Referenzwerte für die günstige Population und das günstige Verbreitungsgebiet in Zusammenarbeit von den benannten Fachpersonen der Länder und dem BfN vom 21. bis 22.09.2023. Grundlage für die Ableitung der Referenzwerte war das oben genannte Forschungsvorhaben Populationsgefährdungsanalyse, die Habitatmodellierung sowie die durch das Wolfsmonitoring seit 2010 standardisiert erhobenen Daten. Und da kommt es ja vor allen Dingen auch auf die genetischen Daten an. Mhm. Ne? Und jetzt kommt es: auf Basis der abgeleiteten Referenzwerte wurde in Zusammenarbeit von den benannten Fachpersonen der Länder und dem BfN ein Entwurf für die Bewertung des Erhaltungszustandes des Wolfes für den FFH-Bericht 2025 erarbeitet. Mhm. Und bis Frühjahr diesen Jahres war das ein beschlossener Punkt.
War das der Goldstandard? Ja.
Auch von allen Bundesländern beziehungsweise von den Bundesländern. Ne? Und erst im März diesen Jahres fing Thüringen an zu stänkern. Mhm. Und hat gesagt, nee, wir streiten das ab, wir lehnen das ab, das muss neu bewertet werden, diese Methode. Und darauf ist dann natürlich auch noch Hessen und Bayern aufgesprungen. Mhm. Naja, und MacPom sowieso, ne, mit dem Wolfshasser
Bakus. Genau. Ja. Also genau. Das Prekäre daran ist, dieser Bericht, der war jetzt ganz lange Zeit verschollen und ist diese Woche ausgerechnet aus Österreich, von der ANCA, das ist die Austrian Nature Conservation Alliance, kurz ANCA genannt, wieder veröffentlicht worden. Also plötzlich war der da.
Das ist bei Facebook aufgetaucht, ja. Ne?
Okay, und wo kam der her? Also wo war der und wo kam der her? Weiß das einer von euch?
Keine Ahnung.
Thomas, weißt du das, wo der herkam?
Also ich störe mich ein bisschen an den Begriff, dass dieser Bericht verschollen war, weil so ein Bericht geht ja nicht einfach verloren. Punkt ist einfach der, dass er letztlich wieder in den Schubladen verschwunden ist und auch die darin enthaltenen Zahlen. Und darum geht es ja eigentlich. Also was sollen uns denn diese Bewertungsgrundlagen für den Erhaltungszustand, also die Zahlen letztendlich, diese Referenzwerte sagen? Also es geht ja letztendlich darum, dass die Bundesländer und der Bund das Ziel haben, ein härteres Vorgehen gegen den Wolf auf eine rechtliche Grundlage zu stellen und letztlich die Jagdbarkeit des Wolfs wiederherzustellen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das hat die Koalition aus SPD und Union ja auch in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Und der Punkt ist, das kann natürlich nur gemacht werden. Der Wolf kann nur in regulären Rahmen bejagt werden, wenn er sich in einem günstigen Erhaltungszustand befindet. Und da kommen diese Zahlen, diese Referenzwerte rein. Was heißt ein günstiger Erhaltungszustand? Und da ist bisher immer, und das ist auch Europarecht, auf der wissenschaftlichen Basis, wie Ines sie gerade dargestellt hat, ermittelte Referenzwert für die drei einzelnen biogeografischen Populationen. Das können wir hier vielleicht mal kurz beiseite lassen. Also der Referenzwert für einen guten oder günstigen heißt es Erhaltungszustand absolut maßgeblich. Und warum dieser Bericht dann sagen wir es jetzt mal mit diesen Worten, verschollen ist, beziehungsweise die darin herausgefundenen Ergebnisse nicht weiter berücksichtigt worden sind, ist glasklar. Denn wenn ich die Zahl jetzt, Ines, korrigiere mich bitte, wenn ich die Zahl jetzt falsch nenne, aber ich habe sowas in Erinnerung, dass wenn man die alle biogeografischen Regionen in Deutschland zusammenrechnet, dann müsste es mindestens 339, glaube ich, Rudel- und reproduktionsfähige Fahrpaare in Deutschland geben, um diesen günstigen Erhaltungszustand festzustellen und damit alles Weitere, worüber wir noch reden, letztlich die Überführung in das Jagdrecht und die Festsetzung von Wolfsquoten und so weiter, ja, festlegen zu können. Da sind wir aber nicht. Wir haben aber gar nicht so viele Wölfe. Und da liegt eben der Hase im Pfeffer. Wir haben einfach aktuell, es gibt ja neue Zahlen, ich glaube, wir haben 219 Rudel und irgendwas etwas über 40 Einzelpaare. Also wir sind also
bei 262.
Ja, also wir sind deutlich unter diesem Referenzwert, der eigentlich erst überhaupt auf wissenschaftlicher Ebene rechtfertigen würde, dass günstiger Erhaltungszustand festgestellt wird und damit eben auch eine Bejagbarkeit überhaupt in Erwägung gezogen wird.
Und dazu muss man noch erwähnen, das ist ganz wichtig, dass diese 339 fortpflanzungsfähigen Paare oder Rudel nur das Maß darstellen für die mindestüberlebensfähige Population.
Das kommt noch hinzu, ja.
So, die Vorgaben der EU-Kommission sind: Referenzwerte werden auf Grundlage ökologischer und biologischer Erwägungen festgelegt. Referenzwerte werden auf der Grundlage der besten verfügbaren Kenntnisse und des wissenschaftlichen Sachverstandes festgelegt. Und hierzu muss man sagen, dass für kein anderes Wildtier in Deutschland so ein wissenschaftlich fundierter, ja, ich möchte nicht Aufwand sagen, weil das klingt so negativ, das ist es aber nicht. Hier wird eine wirklich hervorragende wissenschaftliche Arbeit geleistet mit verfügbaren Daten von mehr als 15 Jahren Genetik und so weiter. Also was Besseres gibt's eigentlich nicht. Ja, Moment, es geht weiter. Referenzwerte werden unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips festgelegt und enthalten eine Sicherheitsmarge für Unsicherheiten. Und das ist ganz wichtig.
Jetzt, also Krankheiten, Unfälle und so weiter, unvorhersehbare
Krankheiten,
Dinge.
Unfälle, ja, Katastrophen. Also wie gesagt, um auf erhöhte Mortalitätsraten, damit die Population das abpuffern kann, muss dieser Wert eine Sicherheitsmarge enthalten. Und er darf deswegen nicht darunter liegen.
Also er sollte eher darüber liegen,
damit eine Population langfristig überlebensfähig ist. Und hier rechnen Biologen für einen Zeitraum von 100 Jahren, sollte die NVP wenigstens dreimal so hoch sein.
Okay.
Also die alte Standardformel, wenigstens 1000
Rudel.
Ja, fortpflanzungsfähige Einzelne. Ja.
Also gut, und das würde ja auch, die würden ja auch reinpassen bei uns. Es gibt ja genügend Territorien, das sind ja keine Fantasiezahlen, ja, das sind das ja kommt, Zahlen, die im Prinzip ja auch selbst limitierend sind, das wissen wir ja. Es gibt ja bei den Beutegreifern keine Überpopulation, das ist immer wieder so ein Märchen, was uns aufgetischt wird, ja, die gibt es nicht. Ja. Und das haben wir auch mehrfach in diesem Podcast besprochen. Wir halten also fest, diese Zahlen lagen jetzt in der Schublade. Und es gibt Gründe, warum das so war, weil sie sollten eben halt gar nicht auftauchen, weil die Politik alleine entscheiden will, in welchem Zustand die Wölfe sind, um die Wölfe jetzt ab nächsten Jahr zu bejagen. Thomas, dir lagen diese Insider-Informationen ja aber schon im letzten Sommer vor. Du hast ja darüber bei den Reportern auch berichtet und du hattest Kontakt mit Beteiligten. Wie lief das da genau ab? Das klingt so ein bisschen wie ein Krimi.
Ja, also das Wichtige ist ja, dass Deutschland in diesem Ende August nach Brüssel melden musste, wie der Erhaltungszustand ist. Ne? Das ist im Sechsjahresturnus nach FFH-Richtlinie regulär und gleichzeitig auch die Bestrebungen liefen hier in der Koalition, den Wolf ins Jagdrecht zu überführen. Ich würde lieber sagen, dem Jagdrecht zu unterwerfen. Und das Bundesamt für Naturschutz, die Expertinnen und Experten dort, die natürlich den Entwurf für diesen Bericht an die EU erarbeiten, für die war der Bericht offenkundig nicht verschollen, denn die haben diese Werte auch zugrunde gelegt in ihrem Vorschlag, dessen, was denn jetzt nach Brüssel gemeldet werden sollte. Ja, ich hatte den Berichtentwurf, das geht ja öfters hin und her, dass die Expertin des Bundesamts für Naturschutz den Entwurf für den Bericht nach Brüssel fertigstellen. Es wird ja für alle Tierarten und Pflanzenarten, die nach FFH-Richtlinie und Lebensraumtypen, die nach FFH-Richtlinie geschützt sind. Also das ist ein riesiges Konvolut. Das wird dann von den Expertengruppen vorbereitet und dann geht das in die politische Abstimmung und dann sagt der eine so, der andere so. Das ist nicht ganz so willkürlich, wie sich das jetzt hier anhört. Es gibt immer auch gute Gründe, mal was nachzuarbeiten und zu ergänzen. Deswegen gibt es ja diese Abstimmungsrunden. Aber der eigentliche Vorschlag, ja, der lag mir dann vor. Und da gab es dann eben diese Tabellen, die ich dann auch abfotografiert und veröffentlicht habe, woraus ganz klar hervorging, dass der Wolf in allen wichtigen Kriterien in einem ungünstigen Erhaltungszustand ist. Und auf politischer Ebene wurde dann aber aus den genannten Gründen offenkundig beschlossen, dass das so nicht nach Brüssel gemeldet wird, weil man sich aber auch nicht getraut hat, aus einem ungünstigen mit in einem Schritt einen günstigen Erhaltungszustand zu erklären. Das wäre ein bisschen sehr viel der, ja, würde ich fast sagen, Manipulation oder Zahlendreherei gewesen. Einigte man sich dann darauf, einen unbekannten Erhaltungszustand zu melden. Das ist natürlich ganz besonders grotesk, weil Ines hat es ja schon gesagt, es gibt keine andere Tierart, die über die so viel bekannt ist wie den Wolf. Und das jetzt als einen unbekannten Zustand zu melden, ist schon einfach überhaupt nicht mehr verständlich, auch wenn es bürokratische Gründe gibt, die das irgendwie rechtfertigen können, mit Hinweis auf Methoden, die angeglichen werden müssen und so weiter. Aber das ist einfach eine pure Ausrede gewesen.
Genau.
Als Zwischenschritt, jetzt melden wir einen unbekannten Erhaltungszustand und in Kürze melden wir nach, und das ist jetzt ja auch geschehen vor ein paar Wochen, jetzt wissen wir doch Bescheid, einen günstigen Erhaltungszustand. Und damit kann diese ganze Maschinerie, über die wir gleich noch reden, nämlich der Gesetzentwurf, weiterlaufen.
Ich möchte noch hinzufügen, viele Verbände haben versucht, per UIG-Anfragen herauszubekommen, welche wissenschaftlichen Daten tatsächlich ermittelt worden sind. Weil in Abgleich mit den FFH-Berichten der vorherigen Berichtszeiträume, in denen der Wolf immer in U2 war, also ungünstig schlecht, und plötzlich sollte sich innerhalb von wenigen Jahren die Wolfspopulation in einem günstigen Erhaltungszustand befinden, das konnte ja schon aus objektiven Gründen nicht der Wahrheit entsprechen. Und das Bundesumweltministerium als auch das Bundesamt für Naturschutz, wobei das möchte ich jetzt in Schutz nehmen, weil es mittlerweile bekannt ist und das ist auch öffentlich bekannt, dass dem Bundesamt für Naturschutz ein Maulkorb verordnet worden ist. Die durften also nicht, die mussten auch die falschen Daten an die EU-Kommission melden über das Berichtstool, weil das BFN aggregiert dann alle Daten, also technisch gesehen, ne, und gibt die Daten in diesem Berichtsportal für die Berichtspflichten gegenüber der EU-Kommission ein. Mhm. Und die mussten tatsächlich auf Geheiß die falschen Daten einpflegen. Und das Umweltministerium hat gelogen bei seinen Antworten auf die UIG-Anfragen, hat die Auskünfte nicht erteilt, sondern hat lückenhaft geantwortet oder nur mit Textbaustein geantwortet. Also hat praktisch diese Auskünfte verweigert. Ja.
Also wir halten jetzt mal fest, wir fassen zusammen. Es wurde von langer Hand geplant. Das, was wir jetzt haben, wir kommen jetzt auf den Referentenentwurf für das Bundesjagdgesetz zu sprechen. Das wurde alles von langer Hand vorbereitet. Man setzt darauf, dass die Menschen im Land zu doof sind, das zu durchschauen. Deswegen hat man es so ein bisschen häppchenweise gemacht. Man hat zwischendrin dann gesagt, unbekannter Status. Und jetzt hat man dann nachgeliefert und hat gesagt, nein, günstig und so weiter, um eben halt den Weg zu ebnen für das, was uns jetzt vorliegt. Das liegt dir vor, lieber Thomas. Das liegt dir vor, liebe Ines. Ich habe es auch seit 2 Tagen. Das ist dieser Entwurf. Und dieser Entwurf, damit steigen wir jetzt mal ein, warum die das machen wollen. Da wird als Begründung Begründung angegeben für die Änderung des Bundesjagdgesetzes. Und das bitte jetzt gut zuhören. Das hört sich wirklich kryptisch an. Zumutbarer Herdenschutz werde oftmals überwunden. Auch sei er in bestimmten Regionen nicht möglich. Nutztierschäden und Kosten für Herdenschutz wären einfach zu hoch. Immer mehr Weidetierhalter seien der psychischen Belastung nicht mehr gewachsen und gäben auf. Und mit Ausbreitung und Anstieg der örtlichen Wolfspopulationen steige die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von schadstiftenden Wölfen mit Gefahren für die Allgemeinheit und die Weidetierhaltung. Der Entwurf will Herdenschutz und öffentliche Sicherheit in Einklang bringen. Leute, das ist der Grund, warum die das machen. Das liest sich wirklich, also eigentlich ist es ein Fiebertraum. Die setzen jetzt, die wissen genau, mit Herdenschutz alleine kommen sie nicht weiter. Jetzt wird die Gefahr für die Allgemeinheit mit eingebracht. Man muss sich ja absichern, weil der Herdenschutz funktioniert ja zum Beispiel in Brandenburg. Ich kann das mal ganz aktuell sagen. Ich habe gerade mit jemandem vom Landesamt für Umwelt gesprochen. Es gibt so gut wie gar keine Nutztierübergriffe mehr in Brandenburg momentan, aktuell. Nur mal so als Info. Warum gibt es die? Nicht, weil die nicht melden, sondern weil wirklich der Herdenschutz mittlerweile hier bei uns wirklich auf einem Top-Stand ist. Und natürlich die Weidetierhaltenden, die sind ja nicht doof. Die haben sich da angepasst, die nehmen die Fördermöglichkeiten an. So, jetzt an euch beiden.
Was ich noch hinzufügen möchte, ne? Diese wissenschaftlichen Arbeiten, die hier zusammengetragen wurden und nach den Kriterien und Vorgaben der EU-Kommission einen einwandfreien Entwurf für die Bewertung des Erhaltungszustandes abliefern. Also was Besseres gibt es nicht. Und nach diesem Ergebnis, ich möchte das nochmal festhalten, damit das allen wirklich klar wird, was für ein Skandal das ist. Wir haben eben festgestellt, dass die mindestüberlebensfähige Population wenigstens 339 reproduktionsfähige Einheiten umfassen muss. Die gegenwärtige Population besteht nur aus 262 Rudeln beziehungsweise Paaren. Ja, also nicht mal die überlebensfähige Population. Was heißt das? Der Wolf ist vom Aussterben bedroht in Deutschland. Und das wurde verschwiegen. Und stattdessen wurde der Kommission gemeldet, der Wolf befände sich in einem günstigen Erhaltungszustand. Das ist ein Skandal ohne Ende. Deutschland verstößt hier gegen die FFH-Richtlinie. Deutschland ist verpflichtet, geschützte Arten in einen günstigen Erhaltungszustand zu bringen und diesen zu wahren und alles dafür zu tun, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Wolf zu schützen.
Ja.
Was macht sie stattdessen? Sie lügt die Öffentlichkeit an, sie drängt den Wolf darauf, ins Jagdrecht zu bringen. Und wenn dieser Entwurf so durchgeht, dann wird der Wolf wieder ausgerottet.
Ja, das stimmt.
Und viele Biologen gehen ja schon davon aus, dass der Kipppunkt längst schon erreicht ist. Nicht umsonst stagniert die Population. Wir wissen auch, warum das so ist. Und das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Es liegt an der massiven illegalen Bejagung. Und die verdammten Behörden und das Bundesumweltministerium tut gar nichts dagegen.
Ich hoffe wirklich, dass das eines Tages oder in nächster Zeit aufgeklärt wird und dass es vor allen Dingen, da kommen wir später aber noch drauf zu sprechen, auch vielleicht juristische Möglichkeiten gibt, gegen diese Sauerei vorzugehen. Jetzt kommen wir aber erst nochmal zu diesem Gesetzesvorhaben der Bundesregierung. Thomas, du hast ja heute im Tagesspiegel einen Artikel dazu verfasst. Die Bundesregierung will den Wolf zur jagbaren Art machen. Kannst du kurz zusammenfassen, was die wesentlichen Punkte in diesem Papier sind?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich möchte aber nur einen Beitrag zu etwas vielleicht bei aller Emotionalität, die komplett verständlich ist, zur Versachlichung noch machen. Also ich warne davor, diese Trickserei, wie ich das nennen würde, bei der Bewertung des Erhaltungszustands in so eine große Wolke der Verschwörung zu begeben. Das ist nicht redlich. Es ist aber, glaube ich, sehr legal. Das Bundesamt für Naturschutz ist eine untergeordnete Behörde und die dem übergeordnete Behörde, das Bundesumweltministerium, hat sich entschieden, entgegen dem Rat und der Expertise seiner eigenen Fachleute etwas anderes zu melden. Das macht es überhaupt nicht gut, das ist sogar sehr schlecht, aber es ist etwas anderes als einfach von langer Hand vorbereitete Lüge.
Doch.
Es gibt
doch.
Ja, meiner Ansicht nach ist das schon was anderes, denn es gibt natürlich auch Argumente, die teile ich nicht, aber da werden natürlich in diesem Prozess schon auch Argumente vorgebracht. Zum Beispiel, dass sich die Population in diesem Berichtszeitraum, dieses sind ja mein 6-Jahres-Bericht, weiterentwickeln wird und schon innerhalb kürzester Zeit in einem günstigen Erhaltungszustand sein würde und so weiter. Ich teile diese Argumente nicht unbedingt oder nicht alle, aber ich wollte es nur mal sagen, es ist nicht ganz so sozusagen primitiv, dass da irgendwas verortet wird, wie vielleicht früher in der DDR war oder so.
Genau so ist es abgelaufen. Wir haben nämlich noch ein anderes Dokument zugespielt bekommen, auch von jemandem, der es gut meint oder das mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte, was dort abgeht. Wir haben ein Dokument, das beweist, ich nenne jetzt nicht die Person, es ist an oberster Stelle, da wurde angeordnet, dass der Parameter Range, also das günstige Verbreitungsgebiet, einfach halbiert wird. Also es wurde ganz einfach gesagt, da wo der Wolf bisher nicht gesiedelt hat, sozusagen, das wird angenommen, dass das keine potenziellen Habitate sind und das rechnen wir einfach aus dem potenziellen verfügbaren Lebensraum oder Range raus. Und somit wurde der Parameter automatisch auf grün gesetzt.
Ich finde es sehr, sehr gut, dass Thomas hier mal eine ganz andere Sicht auf das Thema reinbringt und auch tatsächlich mal sagt, das ist keine Verschwörung, das sind einfach behördliche Vorgehensweisen. Das dürfen die, das liegt in deren Verantwortung, das zu machen. Und wir sind ja eher der Überzeugung, dass da von langer Hand einfach mal auch jagdliche Interessen durchgesetzt werden sollen, dass hier eine Lobby einfach mal in den Stift diktiert und sagt, wir möchten jetzt aber zum Zuge kommen. Wir möchten hier auch die Deutungshoheit in unseren Jagdrevieren behalten und wir möchten bestimmen, wo es lang geht und wir lassen uns hier auch schon gar nicht von den Naturschützern in die Karten gucken. Ich glaube, dass das eher dahinter steckt. Nennen wir es doch einfach nicht Verschwörung, sagen wir doch einfach nur einfach eine Riesensauerei, die da passiert ist, warum auch immer. Keine Verschwörung, aber irgendetwas mit einem Plan. Darauf können wir uns ja vielleicht einigen, dass ein Plan dahinter steckte. Aber trotzdem finde ich, Thomas, vielen, vielen Dank für deine Sichtweise. Ultra wichtig, sowas auch mal zu hören. Wir hören ja sonst immer nur unsere Sichtweise und ich glaube, dass diese Versachlichung gar nicht schlecht ist, an dieser Stelle und auch in diesem Podcast, in dieser Folge mal so eine Versachlichung zu hören.
Sabine, wir sind ja im Ergebnis gar nicht anderer Meinung, sondern ich finde einfach nur auch die Herleitung sehe ich einfach ein bisschen anders, dass da Lobbyinteressen dahinter stecken und als ganz wichtiger Faktor die Angst vor dem Erstarken der AfD, das ist ein ganz offenes Geheimnis, ne? Aber im Ergebnis, ich denke, wir können das abkürzen und auf das zurückkommen, was du eben schon gefragt hast. Im Ergebnis ist es ja erreicht, also nach Brüssel ist ein günstiger Erhaltungszustand gemeldet und also kann vorangeschritten werden mit der Absicht, die auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, den Wolf ins Jagdrecht zu überführen oder dem Jagdrecht zu unterwerfen und Schritte zu unternehmen, ihn regulär jagdbar zu machen. Und dann erzähle ich gerne auf deine Frage, was Bitte. Steht denn da eigentlich drin?
Genau, du kennst dieses Gesetzesvorhaben gut. Du hast einen Artikel dazu geschrieben im Tagesspiegel. Jetzt fass mal zusammen, was so deine Quintessenz ist. Was sind so die bemerkenswertesten Punkte, die wir jetzt wissen müssen?
Da würde ich sagen, es gibt quasi drei Komponenten, würde ich sagen. Es gibt noch mehr, aber drei Hauptkomponenten, die da gegriffen werden, um den Wolf möglichst einfach töten.
Auszurotten,
so muss man es ja mal sagen. Worauf es hinausläuft, meine Schlussfolgerung sage ich auch gleich noch, aber erstmal beschreibe ich, was da ist. Also vielleicht auch noch ganz wichtig voranzustellen, der Entwurf kommt vom Bundeslandwirtschaftsministerium, der ist aber getragen auch vom BMU. Ich habe heute extra nochmal nachgefragt beim BMU, ob sie den Entwurf so mittragen in der ganzen Härte. Und ich wurde verwiesen auf eine gemeinsame Erklärung, die beide Ministerien vor anderthalb Wochen abgegeben haben, dass man sich ja auf ein umfangreiches Paket geeinigt hat. Also, wenn wir hier kritisieren, dann sollten wir nicht das Bundesumweltministerium aus der Verantwortung lassen und nur auf Metzgermeister Alois Rainer schimpfen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Also, es stehen im Prinzip drei Komponenten drin. Erstens ist der Weg zur regulären Wolfsbejagung. Da wird vorgeschlagen oder darin ist vorgesehen, dass Wölfe künftig ganz regulär vom 1. September eines Jahres bis zum 18. Februar des Folgejahres jagdbar sein sollen. Einzige Voraussetzung, darüber haben wir jetzt gerade geredet, die ist gegeben formal, dass die Population in einem günstigen Erhaltungszustand ist. Da sehen wir wieder, wie wichtig doch dieses Ringen um die Bewertung ist. Und dass es Managementpläne gibt. Also die Behörden werden verpflichtet, in dort, wo der Wolf im günstigen Erhaltungszustand ist, sprich überall, Managementpläne aufzustellen. Oh, das wird nicht weiter spezifiziert, wie die genau aussehen sollen. Und dann ist der Wolf wie Rothirsch oder irgendein anderes Wild vom 1. September bis zum 18. Februar jagdbar. Man muss wissen, dass im September die Wolfswelpen vielleicht 4 Monate alt sind.
Die sind noch gar nicht überlebensfähig. Die können erst ab einem Alter von 12 Monaten fangen die erst an, selbstständig das Jagen zu erlernen.
Das wollte ich sagen. Ich habe mir das auch in meinem Artikel von Ilka Reinhardt bestätigen lassen von Lupus. Also das heißt, es werden auch unter Umständen Alttiere weggeschossen, legal weggeschossen, die noch Junge zu versorgen haben. Das ist bei keiner anderen Tierart eigentlich zulässig. Das ist die erste Komponente, diese reguläre Jagdzeiten. Der zweite Punkt ist eben der Umgang mit sogenannten Schadwölfen. Das heißt, Wölfe, die ein Nutztier erbeutet haben, sollen viel einfacher getötet werden können. Und das soll auch außerhalb der Jagdzeit und auch sogar dann geschehen können, wenn die Population wieder in einen ungünstigen Erhaltungszustand abgesackt ist, was sie de facto schon ist, aber nicht auf dem Papier. Und das soll dann so ablaufen. Ein Gutachter soll bestätigen, dass es sich beim getöteten Tier tatsächlich um ein vom Wolf getötetes Tier handelt und dass es einen Herdenschutz gegeben hat, also einen Zaun oder sowas, der zumutbar gewesen ist. Das wird nicht näher qualifiziert. Wenn das attestiert wird von dem Gutachter, darf künftig ohne behördliche Anordnung 6 Wochen lang in einem sehr großen Radius, nämlich von 20 Kilometern, auf den Wolf geschossen werden. 20 Kilometer ist viel größer, als ein Wolfsterritorium ist. Zwar steht in dem Gesetz drin, dass diese Jagd auf den sogenannten schadstiftenden Wolf gerichtet sein muss. Es kann aber natürlich niemand sagen, im Umkreis von 20 Kilometern, auf welchen Wolf denn der da jetzt schießt. Bisher, nur als Vergleich, bisher war dieser Radius, in dem nach Übergriffen geschossen werden durfte, 1000 Meter und jetzt sind es 20 Kilometer. Das ist also dieser zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das ist sehr, sehr, sehr gravierend, vielleicht der gravierendste Punkt, das ist die Ermächtigung für die Behörden, ganze Rudel zum Abschuss freigeben zu können und de facto wolfsfreie Zonen schaffen zu können. Dazu muss man 2 Vorschriften, die in diesem Gesetz enthalten sind, miteinander kombinieren. Das geht aber ohne Probleme. Einmal erhalten eben die Jagdbehörden die Befugnis, ohne dass es da vorher Risse oder sowas gegeben hat, die Tötung von Tieren anzuordnen, um Land, Forst, Fischerei oder wasserwirtschaftliche oder sonstige wirtschaftliche Schäden, wie das so schön heißt, abzuwenden. Noch nicht mal gravierende Schäden, noch nicht mal ernste Schäden, also diese Qualifizierung gibt es da gar nicht. Letztendlich reicht ein umgetrampelter Weizenhalm, ja, um das festzustellen. Das in Kombination mit einer weiteren Regelung, dass die Behörden Weidegebiete definieren können, in denen nach ihrer Ansicht ein wirksamer wolfsabweisender Zaunschutz, also eine Einzäunung oder anderer Herdenschutz, nicht zumutbar ist. Da ist ja immer die Rede von Almen und Deichen, aber beileibe nicht nur dort. Solche Gebiete können die Behörden dann künftig ausweisen und dort die Jagd auf Wölfe zulassen. Das wird in dem Gesetz bezeichnet als Gebiete auszuweisen, in denen Wölfe aus übergeordneten Gründen unerwünscht sind.
Das sind die sogenannten wolfsfreien Zonen.
Genau. Ja. Genau, das sind die de facto wolfsfreien Zonen. Und alles zusammengenommen, all diese drei Komplexe, die ich jetzt erklärt habe, zusammengenommen, Ines, würde ich dir in der Bewertung tatsächlich auch zustimmen. Alles zusammen kommt wirklich einem Fahrplan zur Wiederausrottung des Wolfs gleich.
Hinzu kommt noch ein Punkt, die Erlaubnis zur Anwendung von Nachtzielgeräten, Nachtsichttechnik und so weiter. Und das ist ja verboten für Anhang 5 Arten nach der Berner Konvention. Ist es dort der Artikel 8, der dort die Anwendung von solchen Geräten verbietet. Und in der FFH-Richtlinie ist es der Artikel 15, der solche Geräte verbietet.
Mhm. Das heißt, er wird für den Wolf eine richtig schöne Ausnahme gemacht, damit man den auch mit Lichtquellen auch orten kann im Wald, im Dunkeln. Also da werden alle technischen Möglichkeiten legal sein, ne, wenn das so durchkommt, dass man die Wölfe bejagen kann. Und noch eine Geschichte, die mich so ein bisschen umtreibt, das ist das Aneignungsrecht. Da ist es ja auch vorgesehen, dass jeder, der den Wolf schießt, den dann auch behalten darf. Und ich habe jetzt heute Morgen in die Gruppen jetzt schon gestellt, so ein Artikel aus so einer bayerischen Jagdzeitung, wo es auch schon darum geht, dass man eben hoch erfreut darüber ist, dass die Schonzeit in den Monaten September bis Februar aufgehoben wird, weil der Wolf in dieser Zeit schließlich ein schönes Winterfell hat, was man ja dann nutzen kann. Und selbstverständlich ist es auch natürlich in meinem Sinne, dass man Tiere, die man erschießt, auch vollumfänglich nutzt. Nur gilt das aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen Menschen nicht für unsere Wölfe, die ja immer noch eine geschützte Art sind. Und da ist ja die Aneignung eigentlich auch gar nicht möglich. Also so habe ich das mal gelernt. Geschützte Arten darf man nicht mit nach Hause nehmen, oder täusche ich mich da?
Vielleicht wird das etwas zu kompliziert, aber ich versuche es einfach mal. Also das ist nämlich rechtlich tatsächlich ein Problem. Das geht gar nicht so einfach. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil also erstmal bin ich natürlich absolut entsetzt, dass das Bundesumweltministerium diesen Entwurf mitgezeichnet hat. Es musste natürlich alles wieder sehr schnell gehen, alles mit eilt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Bundesumweltministerium als oberste Fachbehörde in Sachen Naturschutzrecht sicherlich darauf hingewiesen hat, dass alle diese Regelungen nicht unionsrechtskonform sind, also gegen die FFH-Richtlinie verstoßen. Das wird aber den Herrn Bundeslandwirtschaftsminister reichlich wenig interessiert haben. Also es ist aber unfassbar. Nichtsdestotrotz.
Ja, aber Ines, aus dieser Verantwortung würde ich das Umweltministerium wirklich nicht lassen.
Ja,
die unterstützen diesen Gesetzentwurf und sind damit nach meiner Überzeugung genauso verantwortlich wie das Landwirtschaftsministerium.
Ja. Okay. Ich versuche es mal, also erstmal wie gesagt, dieser Gesetzesentwurf, der ist von hinten bis vorne komplett rechtswidrig. Komplett. Dazu muss man erstmal verstehen, dass beim Bundesnaturschutzgesetz die wesentlichen Vorschriften, die den Schutz des Wolfes nach dem Bundesnaturschutzgesetz aufheben würden, nicht geändert wurden, sondern nur der Paragraph 45a, der als sogenannte Lex Wolf bezeichnet wurde, der wird im Bundesnaturschutzgesetz gelöscht und geht in das Bundesjagdgesetz über. So, aber nach wie vor ist der Wolf nach dem Bundesnaturschutzgesetz, nach Paragraph 7, eine besonders geschützte Art und eine streng geschützte Art. Das heißt, für ihn gelten weiterhin in Deutschland die Vorschriften des besonderen Artenschutzrechts. Du kannst ihn also nicht einfach so aus dem Artenschutzrecht kicken. Das fängt schon ganz oben an, nämlich bei dem Washingtoner Artenschutzabkommen. Das kennen auch viele unter der CITES-Verordnung oder viele lesen das auch als CITES. Vielleicht wissen dann einige, was damit gemeint ist. Und der Wolf ist dort in Anhang 2 gelistet. Und genießt durch dieses Abkommen einen Schutz vor Ausbeutung durch den Handel, durch kommerziellen Handel. Das heißt, jeder, der in Besitz eines Wolfes ist oder Teilen davon, also auch Fell, Zähne, Knochen und was weiß ich, was so perverse Trophäenjäger sich da alles auf den Bauch knallen wollen. Und die damit handeln wollen, die das zur Schau stellen, ausstellen wollen oder ausstopfen, präparieren, fällt auch darunter, brauchen eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung.
Also auch weiterhin.
Diese artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung wird in Deutschland von den Naturschutzbehörden ausgestellt. Da gibt es nochmal eine Kompetenzebene, einmal entweder durch das BFN oder durch die Landesnaturschutzbehörden. Mhm. So, jetzt geht's weiter. Also wie gesagt, hier Felle verwerten oder sonst ist nicht. Ne? Das ist verboten, weil der Wolf ist im Washingtoner Artenschutzabkommen.
Aber wissen die das in Bayern nicht?
Weiß ich nicht. Pass auf, lass uns darüber nicht philosophieren, okay. weil dieser ganze Entwurf, ne, das kommt mir so vor, wie als hätte da so ein ergrauter Weidmann hier einen feuchten Traum gehabt.
Ja.
Oder als stammt der direkt aus der Feder vom Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes, Jodermann Tamke. So liest er sich.
Ja.
Ja. Und als erste Forderung oder als eine der ersten Forderungen, die oben ganz oben auf der Liste stand vom Bundeslandwirtschaftsministerium, war natürlich das Aneignungsrecht für die Jäger.
Ja.
Das hat die am meisten interessiert.
Ja.
Ja. Thema Herdenschutz, ach nee, das spielt doch keine Rolle. Das hätten sie am liebsten ganz weggelassen. Ja. Ja. Das ganze Konstrukt ist überhaupt nicht durchdacht. In der EU wird CITES durch die EU-Artenschutzverordnung umgesetzt.
Mhm.
Der Wolf ist dort in Anhang A bzw. in Anhang B gelistet, wobei die Population des Wolfes im Gebiet der BRD ausnahmslos nach dem Anhang A vermittelten Schutz genießt. Damit ist sein kommerzieller Handel grundsätzlich untersagt. Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur dann mit dem entsprechenden CITES-Papieren, für die, wie gesagt, ne, die Naturschutzbehörden zuständig okay. sind. Das ist in Paragraphen 47 BNatschG geregelt.
Okay, dann können wir den Zahn dem schon mal ziehen, ja.
Der ist schon mal raus. Es kommt aber noch ein kleines Extra hinzu, weil wie gesagt, also dieses CITES-Abkommen, ne, schützt die Arten vor kommerzieller Ausbeutung. Damit ist noch nicht grundsätzlich über das Besitzrecht entschieden. So, über das Besitzrecht in Deutschland entscheidet praktisch das Bundesnaturschutzgesetz. Und das geht, wie gesagt, nicht ohne die Ausnahmegenehmigung von Naturschutzbehörden.
Gut.
Und warum das so ist, ja, also die praktische Konsequenz für Deutschland bedeutet, dass die Inbesitznahme, das Behalten eines toten Wolfes ist ohne artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung unzulässig.
Okay.
Paragraph 44 Absatz 2 BNatschG. Und das jagdrechtliche Aneignungsrecht wird durch das strenge artenschutzrechtliche Besitzverbot aus dem BNatschG verdrängt.
Okay.
Solange der Wolf im BNatschG streng geschützt geführt wird, gibt es kein normales jagdliches Aneignungsrecht am Wolf. Auch nicht am Lebenden oder am Kadaver. Ne? So, und dieses Konstrukt, das haben die ganz, ganz geschickt hier gemacht in dieser Begründung für die Änderung des Gesetzes. Das wollten die so ganz geschickt umgehen, indem sie da irgendwas schreiben von, auch wie heißt dieser Begriff hier, konfligierenden Rechtsvorschriften und so weiter. Ja, also die wollten so durch die Blume damit ausdrücken, dass hier der Artenschutz keinen Vorrang hat, sondern das Jagdrecht hier als Lex Specialis vorgeht und der Jäger damit ein Aneignungsrecht hat.
Mhm.
Das ist aber nicht so.
Mhm.
Nach gängiger Rechtsprechung und nach diversen Gutachten, die Quellen habe ich mir auch schon rausgezogen, können wir zur Verfügung stellen, ist es die eindeutige Meinung aller Experten, Rechtsexperten auch dazu, dass hier das Artenschutzrecht den Vorrang hat.
Okay.
Also Paragraph 39, der 8. oder 37 ist es. Moment, ich muss mal gucken. Ich glaube 37 irgendwo. Ne?
Gut.
Ist ganz deutlich geregelt, dass der Artenschutz hier, also das Artenschutzrecht Vorrang hat und nicht das Jagdrecht.
Thomas.
Also der Jäger kann hier nicht, kann eigentlich nicht weit werken am Wolf. Das geht nicht.
Ja?
Das ist überhaupt nicht durchdacht. Und jetzt müsste man sich mal vorstellen, wie das weiter umgesetzt werden soll. Wenn man sich mal vorstellt, was auf die unteren Jagdbehörden jetzt zukommen würde, wenn man das so durchdrückt, ne? Die unteren Jagdbehörden, die müssten dann die Einhaltung und Umsetzung des Washingtoner Artenschutzabkommens übernehmen für von Jägern erlegten Wölfen. Tja, dann beinhaltet zum Beispiel auch die Regelung des 45a, die ja in das Bundesjagdgesetz übergehen soll, das Verbot, Wölfe anzulocken und zu füttern. Tja, gut, denken wir mal weiter. Dann müsste nämlich auch das Ludern verboten werden während der Jagd, sowie das Fangen in Fallen, in denen Luder als Lockmittel eingesetzt werden, beispielsweise das Ludern von Füchsen. Denn was für Füchse gut riecht, zieht ja auch Wölfe an, gehören ja beide zur Familie der Kaniden und verschmähen Aas nicht. Und unter Umständen verschmähen Wölfe auch vegetarische Kost nicht. Es wurde schon mehrfach beobachtet, dass sie Möhrchen essen, Beeren, Gurken und sogar Kürbisse. Ne? Dann entfiele auch das sogenannte Kürren. Also ich werde in Zukunft mit Freuden jede Luderstelle, jede Kirschstelle und jede Falle anzeigen. Macht ihr mit bei den unteren Jagdbehörden? Ohne Ende. Dieses ganze Ding ist überhaupt nicht durchdacht. Also mir kommt das wirklich so vor, als würde man hier mit Macht etwas Rechtswidriges durchpauken, weil die genau wissen, dass es rechtswidrig ist. Und die wissen auch genau, dass sich Verbände gegen Bundesgesetze nicht wehren können. Also nicht direkt mit Klagen, sondern nur indirekt. Aber das dauert halt ewig lange. Das wäre jetzt nochmal ein extra Thema, ne? Weil man will ja mit Absicht verhindern, dass Naturschutzverbände sich gegen diese Maßnahmen wehren können.
Thomas, du hast ja im Zuge deiner Recherchen auch dir die juristische Seite angeguckt. Wie schätzt du das ein? Wie wahrscheinlich ist es, dass all diese Dinge, die wir jetzt hier heute besprochen haben, auch wirklich umgesetzt werden?
Also ich habe auch massive Bedenken basierend auf Interviews, die ich geführt habe. Ich maß mir da nicht an, hier Jurist zu sein, aber das scheint mir plausibel, insbesondere, dass auch bei einem ungünstigen Erhaltungszustand Maßnahmen stattfinden können, massivste Bejagungen. Und generell möchte ich nochmal betonen, auch mit den Dingen, die wir jetzt so besprochen haben, wie Anlocken mit künstlichen Lichtquellen. Man muss sich das mal vorstellen. Dann hat man da unter Umständen einen nächtlichen Wald, an dem dann auf Lichtungen oder auf Wechseln Scheinwerfer stehen, die dann angeknipst werden oder die durch Bewegungsmelder angeknipst werden, damit der Wölfe geschossen werden können. Also dem Wolf wird hier eine ethische Gleichbehandlung komplett verwehrt, wie sie für alle anderen Wildtiere gilt. Und das können eigentlich auch ethische Jäger nicht wollen. Von daher denke ich, so wird das wahrscheinlich möglicherweise Gesetz werden, aber nicht sehr lange Bestand halten in wichtigen Punkten.
Wir wissen ja auch, dass die Länder das ja auch noch in Länderrecht umwandeln müssen und dass es ja jetzt schon eben halt Hinweise darauf gibt, dass nicht alle Länder mitmachen werden. Das ist ja noch eine große Hoffnung. NRW hat wohl zugestimmt, die werden das so umsetzen, aber in Brandenburg zum Beispiel wird es diese Quotenjagd nicht geben. Das kam gerade noch mal als Meldung, habe ich euch auch geschickt vor der Aufnahme hier. Brandenburg wird sich daran nicht beteiligen. Also es wird sicherlich einige Länder geben, die das Bundesjagdgesetz in dieser Form und in dieser Schärfe nicht umsetzen. Das ist ja die große Hoffnung, die viele noch haben. Und ich persönlich habe auch noch die große Hoffnung, dass da auch noch, sage ich mal, so Vernunft einzieht, dass man auch noch mal sich auch beraten lässt und auch mal guckt, dass viele dieser Punkte natürlich im höchsten Maße justiziabel sind. Moralisch, davon reden wir jetzt gar nicht, aber justiziabel sind und dass da eine Menge auf die zukommt. Cool. Eben halt auch mit einem großen Kostenrisiko verbunden, weil all das, was die hier tun, wenn da Gegenwind kommt, wenn das irgendwie alles hinterfragt wird, wenn das vor Gericht landet, dann zahlen wir SteuerzahlerInnen das am Ende des Tages und das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein.
Genau, und ich möchte nochmal ganz einen ganz elementaren Punkt sagen. Ne? Artikel 14 der FFH-Richtlinie spricht in keinster Weise davon, dass wenn eine Art in einem günstigen Erhaltungszustand ist, sie automatisch bejagt werden darf. Es gibt keine einzige Stelle in der FFH-Richtlinie, die automatisch eine Jagd genehmigt. Ist überhaupt nicht vorgesehen. Dieses ganze Vorhaben scheitert schon an einer ganz wichtigen Grundvoraussetzung. Und da sind wir wieder bei drei Urteilen des EuGH. Eins ist dieses Jahr ergangen, zwei sind letztes Jahr ergangen. Wir haben schon so oft darüber gesprochen, weil das mit dieser Änderung des Bundesjagdgesetzes wird ja suggeriert, wir wollen den Ländern ein regional differenziertes Bestandsmanagement ermöglichen. Das verstößt gegen die FFH-Richtlinie, ganz einfach gesagt in zwei Punkten. Erstens, solange der Wolf in keinem günstigen Erhaltungszustand ist. Und da muss man die Gesamtbewertung auf dem Hoheitsgebiet Deutschlands betrachten. Das zählt. Und nicht, ob er zum Beispiel in der atlantischen oder in der kontinentalen oder in der alpinen Region ungünstig oder günstig bewertet worden ist. Das ist völlig irrelevant. Das heißt, wenn er zum Beispiel in der atlantischen mit günstig bewertet worden ist, in der kontinentalen mit ungünstig und in der alpinen unbekannt, dann gilt der Erhaltungszustand, der Gesamterhaltungszustand für Deutschland als ungünstig, schlecht, U2. Dann besteht nach der FFH-Richtlinie und nach den Urteilen des EuGH ein Jagdverbot. Die Jagd ist verboten. Und somit kann ich auch kein Bestandsmanagement oder die Entnahme von Schadwölfen auf jagdrechtlicher Basis anordnen. Das ist von Grund auf absolut unionsrechtswidrig. Das muss ganz klar sein.
Aber
das heißt, wenn jetzt die Länder anfangen, wir spinnen das mal weiter, ne? Dieses Änderungsgesetz zum Bundesjagdgesetz wird durchgedrückt. So, dann fangen die Länder an. Jedes Land macht seine eigene, macht sein anderes, passt sein eigenes Landesjagdgesetz an und macht noch irgendwelche Durchführungsverordnungen dazu etc. Und sagt dann, wir in Brandenburg oder wir in Niedersachsen oder wir in NRW, die sind ja ganz durchgeknallt da, oder in Hessen, ja, mit ihren drei Wölfen, die wollen, ist ja egal. So, Hessen sagt jetzt so, wir machen jetzt ein Bestandsmanagement, ne? Können die gar nicht. Es ist rechtlich.
Aber pass auf, ich weiß, das ist rechtlich nicht möglich, aber wir wissen auch, da wo kein Kläger, da kein Richter. Und ich glaube, wir sehen ja auch in anderen Themen in der EU, dass dieses Rechtssystem nicht überall Anwendung findet, so wie sich die Urväter, die Gründungsväter der EU sich das mal vorgestellt haben. Das ist ja so, dass viele Nationen jetzt Alleingänge wagen, dass rote Linien überschritten werden, auch in anderen Bereichen. Ist ja nicht nur der Wolf, ist nicht nur der Artenschutz. Ich glaube, da kommt ganz schön was auf uns zu. Ich weiß nicht, Thomas, vielleicht abschließend von dir noch. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, dass wir irgendwann mal die Chance haben, dass das da, wo dieses Gesetz ja entstanden ist, die FFH-Richtlinie, dass die auch dort nochmal uns in die Verantwortung nehmen hier in Deutschland?
Ja, ich bin ganz sicher, dass mit diesem Gesetzentwurf, wenn das Gesetz wird, nicht die angestrebte Befriedung des Konflikts eintritt, sondern ein juristisches Tauziehen mit ungezählten Urteilen, Klagen, Revisionen und neuen Urteilen. Aber ich würde vielleicht einfach für mich zum Schluss sagen, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir alle, auch in der Gesellschaft, und das ist auch Teil der Antwort, wie können wir zum anderen Umgang finden, auch im Zusammenhang mit dem Wolf, neben den Problemen, die diese Tierart macht, die zu ignorieren macht ja auch keinen Sinn, aber auch über die ökologischen Chancen reden, die das Comeback hat. Wir haben ja eine Tierart, die ist nach mehr als 100 Jahren, nachdem wir sie ausgerottet haben, zurückgekommen. Das ist erstmal ein ganz tolles Zeichen. Ich würde das nicht so als ein Erfolg für den Artenschutz, wie es häufig bezeichnet wird, sehen. Ich würde es eher sehen als auch ein Erfolg für wirksame Verbote von Bejagung. Das ist nämlich der entscheidende Faktor. Also wir haben jetzt hier eine Tierart, die schafft es spektakulär, im Zeitalter des Artensterbens sozusagen einen Kontrapunkt zu setzen und sich sein verloren gegangenes oder beraubtes Leben, seinen Lebensraum wieder zurückzuerobern. Und wir sehen nur die wenigen Probleme, die es hat, und nicht die unendlichen Chancen, auch ökologischen Chancen, die das hat.
Wir nicht. Das ist nur eine Handvoll Leute, die ihre Wolfstrophäe haben wollen.
Das ist aber auch der Hintergrund. Es ist aber auch in der öffentlichen Debatte so, und deswegen erwähne ich das jetzt hier auch, wenn uns viele Leute zuhören, auch in der öffentlichen Debatte ist es ja an uns, den Fokus auch mal auf ökologische Chancen und die Bedeutung von Wölfen im Ökosystem zu erwähnen. Der Wolf hilft uns beim Waldumbau. Der Wolf ist auch in der überformten Kulturlandschaft ein Garant dafür, dass wir nicht mit den nächsten Zoonosen zu tun haben und dass Samen verteilt werden.
Genau.
Und alles Mögliche, da könnten wir jetzt stundenlang über die Ökosystemfunktion reden. Genau. Der Wolf ist ein riesiger Gewinn für uns alle, und das sollten wir manchmal auch einfach mit betrachten.
Das ist einfach mein Thema. Werden wir garantiert in naher Zukunft eine extra Folge zu machen.
Du kommst diesen Leuten, die das hier verursacht haben, die das jetzt hier bis auf die Spitze getrieben haben, ne, mit einer Vorlage für die Wiederausrottung des Wolfes in Deutschland, den kommst du mit solchen Argumenten nicht bei. Und wenn ihr, ich habe das Dokument ja vorhin schon erwähnt, ne, es werden alle wissenschaftlichen Fakten einfach ignoriert und einfach willkürlich entschieden. Da wird ein Parameter manipuliert, nur damit er dann in diesem Ampelsystem auf Grün kommt. Es wird alles beiseite geschoben. Es interessiert die Verantwortlichen, die das zu verursachen haben hier, die das verursacht haben, überhaupt nicht. Du kommst denen damit nicht bei.
Ich würde vorschlagen, wir haben jetzt alle Aspekte von diesem Thema, denke ich mal, beleuchtet, hinterfragt, eingeordnet. Das war es ja auch, worum es mir ging jetzt hier bei dieser Sonderausgabe vom Wolfspodcast, dass wir nochmal so eine Orientierung bekommen und auch liefern für die Menschen da draußen, die jetzt nur viele Fragen haben und null Antworten haben. Und deswegen haben wir hoffentlich heute mit dieser Folge dazu einen Beitrag geleistet, dass ein bisschen mehr Licht ins Dunkel kommt. Die Frage, was jetzt jeder Einzelne tun kann, das erübrigt sich. Ich glaube, wir können momentan gar nicht viel machen. Viele Dinge entscheiden sich eh. Da sind auch viele Dinge im Fluss. Da werden auch Gespräche geführt. Das wissen wir ja auch von unseren Informanten, die wir haben. Und da wird sicherlich auch noch das ein oder andere diskutiert werden, was an diesem Papier steht. Ich danke euch an dieser Stelle, dass ihr euch spontan die Zeit genommen habt für diese Folge. Thomas, wir werden uns ja auch bald nochmal hören in diesem Podcast, nochmal über den Wolf sprechen, vielleicht auch über seine Rolle im Ökosystem. Fände ich eine gute Idee. Du bist ja Ökosystemexperte und kannst uns das mal vielleicht sehr, sehr gut erläutern. Ich freue mich, wenn du demnächst wieder mein Gast hier bist, Thomas.
Ja, sehr gerne.
Ich habe noch einen kleinen Schmankerl zum Abschluss.
Erzähl bitte.
Ja, vielleicht ein kleiner Lichtblick. Und zwar, wir haben doch schon mal über dieses Reporting-Tool berichtet, ne, wo man die Berichtsdaten zum FFH-Bericht der einzelnen EU-Länder einsehen kann. Ja, die müssen ja an die EU-Kommission gemeldet werden. Und heute kam eine Meldung rein und da muss was dran sein. Irgendwas ist da dran. Heute kam die Meldung rein, dass die, Moment, ich rufe mir das mal auf, was da genau steht. Endlich gibt es gute Nachrichten für die schwedischen Wölfe. Laut dem schwedischen Mitglied der EAWC, European Alliance for Wolf Conservation, hat die EU-Kommission den schwedischen Referenzwert von 170 Wölfen abgelehnt und die schwedische Regierung aufgefordert, einen neuen Referenzwert auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten zu senden. Und da muss was dran sein, weil ich heute nochmal in dem Reporting-Tool nachgesehen habe und da steht dahinter tatsächlich bei Schweden, auch bei einigen anderen Ländern, von denen man weiß, dass sie einen politisch willkürlich festgesetzten günstigen Erhaltungszustand gemeldet haben, wie zum Beispiel die Niederlande. Da steht dahinter Korrektur angefragt.
Ja, das lohnt auf jeden Fall mal einer weiteren Recherche. Das hört sich ja sehr hoffentlich an.
Wenn das so wäre, das hätte wirklich Signalkraft. Oh Gott, das wäre toll.
Nur kurz, mein Vertrauen in die EU-Kommission in Sachen Wolf ist allerdings auch nicht grenzenlos.
Das ist wohl wahr.
Stimmt. Ja. Aber ich denke, mit dieser guten Nachricht, die ein bisschen einen Funken Hoffnung stiftet, verabschieden wir uns jetzt in den Resttag, den wir noch vor uns haben. Ich gehe in Schnitt, bearbeite nach, damit die Folge so schnell wie möglich hochgeladen wird und ihr macht eure Sachen. Und ich danke euch von Herzen für eure Unterstützung und bis bald, ihr Lieben.
Ja, dann vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.